Rolf Nagel liest die dritte von 5 Folgen aus Brief an Matilda, ein italienisches Leben von Andrea Camilleri in der Übersetzung von Annette Kopetzky. Der junge Autor wird veröffentlicht und 1949 mit 24 an der berühmten Akademie für dramatische Kunst in Rom als Regiestudent angenommen. Allerdings fliegt er sofort wieder wegen unmoralischen Verhaltens von der Akademie. Auch sein Stipendium ist er los und muss sich mit zahlreichen sehr schlecht bezahlten Jobs über Wasser halten. Aber er lernt Rosetta kennen, die Frau, mit der er über 60 Jahre zusammen sein wird. Und seine politischen Überzeugungen festigen sich. Sein schriftstellerisches Talent stellt er in den Dienst kommunistischer Publikationen.
Ich verlobte mich offiziell mit Rosetta. Ja, ich bat sogar ihren Vater um ihre Hand. Das war eine außergewöhnliche Begegnung, denn ich könnte nicht sagen, wer von uns Männern verlegener war. Rosetta und ich beschlossen, bald zu heiraten, doch der frühe Tod ihres Vaters zwang uns leider, unser Vorhaben um ein paar Jahre zu verschieben. Dann kam der Tag der Hochzeit. Ich muss dir gestehen, dass die Nacht vor der Trauung für mich eine wahre Höllenqual war. Ich fühlte mich wie in zwei Teile gespalten. Der eine, Andrea, sagte, »Gesteh es dir doch ein, du wirst nie ein guter Ehemann sein, du wirst dein Eheversprechen niemals halten können. Los, noch hast du Zeit, zieh dich schnell an, nimm den ersten Zug und verwisch deine Spuren.« Der andere, Andrea, erwiderte, »Bist du verrückt geworden? Die Heirat war deine freie Entscheidung. Du weißt sehr gut, dass Rosetta die einzige Frau ist, die du je heiraten kannst. Warum stellst du dich so idiotisch an?« Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu. Damals ließ ich mir Anzüge von einem Schneider anfertigen, der mir aus unerfindlichen Gründen die Jacken immer zu eng an den Schultern nähte. Rosetta hatte mir geraten, den Anzug für die Hochzeit lässt du dir bitte von einem anderen Schneider machen. Doch ich ging zu meinem alten Schneider. Am Morgen der Hochzeit zog ich den Anzug an und stellte mit Entsetzen fest, dass der Schneider sich diesmal selbst übertroffen hatte. Denn er hatte die Schultern nach den Maßen eines Kindes gefertigt. Die Jacke saß furchtbar eng. Ich zeigte mich Rosetta, die schon ihr Brautkleid trug. Bei ihr war mein Vater. Bei meinem Anblick rief Rosetta aus, »Siehst du, du hast nicht auf mich hören wollen, und der Schneider hat die Schultern wieder viel zu eng genäht.« Bei diesen Worten geriet ich in Wut. Die ganze Anspannung der vergangenen Nacht machte sich Luft. Ich zog die Jacke aus und schrie, »Dann nimm dir doch einen Mann mit breiten Schultern!« Ich nahm die Jacke und schleuderte sie Rosetta ins Gesicht. Mein Vater beeilte sich, ihr die Hände zu küssen und sie anzuflehen. »Verzeih ihm, bitte, verzeih ihm!« Rosetta verzog keine Miene, trat einen Schritt vor und versetzte mir einen Schlag mitten ins Gesicht. Es war die einzige Ohrfeige, die sie mir je gegeben hat, aber die Wirkung war außerordentlich, denn eine Sekunde später sahen wir uns an und brachen in Gelächter aus. Wir lachten, bis uns die Tränen kamen. Auch während der ganzen Trauungszeremonie in der Kirche gab es fortwährend Anlass, loszupusten. Unter anderem als Rosetta, während wir uns die Trauringe anstecken mussten, lachend und ohne es zu bemerken, nicht mir den Ring an den Finger steckte, sondern dem Priester, der erschrocken zurückwich und ausrief, »Ich doch nicht, nein, nicht ich!« 9 Monate nach unserer Hochzeit wurde unsere erste Tochter geboren, Andreina, deine Großmutter. Dann kam Elisabetta, die zweite Tochter und schließlich die dritte, Mariolina. Eins möchte ich klarstellen. Ich war ganz und gar nicht enttäuscht, dass mein erstes Kind ein Mädchen war. Ich wollte nie unbedingt einen männlichen erben. Mehr noch, insgeheim freute ich mich und die Freude war genauso groß bei der Geburt der anderen beiden Töchter. Rosetta hatte irgendwann aufgehört, sich als Lehrerin zu bewerben und begann stattdessen bei INAM, dem Nationalen Institut für Krankenversicherung, wo sie schnell Karriere machte und zur Leiterin aufstieg. Doch unser gemeinsames Einkommen reichte immer noch nicht. Also bewarb ich mich 1955 auf eine Stelle als leitender Angestellter bei der RAI, dem staatlichen Fernsehen. Es gab 10.000 Bewerber aus ganz Italien. Zur schriftlichen Prüfung wurden nur 500 zugelassen. Die mündliche Prüfung legte ich in Rom ab. Den Vorsitz der Kommission hatte ein bedeutender Theater- und Literaturhistoriker inne, Professor Mario Apollonio. Er führte ein langes Gespräch mit mir über ein Thema, das ich vorgeschlagen hatte. Dann erhob er sich, schüttelte mir die Hand und sagte, »Es war mir wirklich ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich glaube, im Namen der Prüfungskommission zu sprechen, wenn ich Ihnen sage, dass wir uns bald in Mailand bei der Einweisung in Ihre zukünftige Arbeitsstätte wiedersehen werden.« Innerlich jubelnd telefonierte ich mit Rosetta und teilte ihr die gute Nachricht mit. Wie um meine Pläne absichtlich zu durchkreuzen, rief mich noch am selben Abend Orazio Costa aus Mailand an. Er inszenierte gerade am Piccolo Teatro ein Stück von Diego Fabri, Processo a Gesù, Prozess gegen Jesus, und sagte, er sei unzufrieden mit dem Regieassistenten, den man ihm zugeteilt hatte. Bis zur Premiere waren es nur noch 2 Wochen. Er bat mich, sofort nach Mailand zu kommen und sein neuer Regieassistent zu werden. Ich entgegnete, dass ich soeben die Prüfung für eine leitende Stelle bei der RAI bestanden hätte und erwartete, in Kürze mit meiner Ausbildung zu beginnen, sein Angebot also leider nicht annehmen könne. Eine Woche später erhielt ich einen merkwürdigen Anruf von Orazio. Er erzählte, er habe Apollonio getroffen, der ihm berichtet habe, bedauerlicherweise sei ich auf Veranlassung des Direktors der RAI nicht zum Ausbildungskurs zugelassen. Tief enttäuscht versprach ich Costa, sofort nach Mailand zu kommen und die Regieassistenz zu übernehmen. 2 Tage später waren Costa und ich zum Abendessen bei Diego Fabri eingeladen, dem Autor des Stücks, und dieser fragte mich, warum die RAI mich nicht genommen habe. Ich antwortete, ich hätte nicht die leiseste Ahnung. Da stand er vom Tisch auf und rief Pier Emilio Gennarini an, der stellvertretender Vorsitzende der Prüfungskommission gewesen war, und lud ihn für den morgigen Abend zum Essen ein. Um es kurz zu machen, am nächsten Abend erklärte uns ein höchst verlegener Gennarini, dass ich ausgeschlossen worden sei, weil die Informationen über meine politische Einstellung, die man wie bei jedem Kandidaten eingeholt hatte, das Porträt eines gewalttätigen, gefährlichen Kommunisten gezeichnet hätten. Die Quelle war ein Unteroffizier der Carabinieri aus meiner Heimat gewesen. Costa und Fabri wandten sich erstaunt zu mir um. »Wieso das denn? Bist du etwa Kommunist?« fragte Orazio. Ich wollte die Situation nicht ausnutzen und das Opferlamm spielen. Mein Traum, bei der RAI zu arbeiten, schien für immer geplatzt. 3 Jahre später, ich kam gerade aus Bergamo zurück, wo ich eine Oper inszeniert hatte, bat mich Cesare Lupo zu sich, der Direktor des 3. Rundfunkprogramms der RAI. Ich glaubte, er hätte mich für eine Radioregie rufen lassen. Stattdessen fragte er mich, ob ich die Leiterin des Literaturprogramms vertreten wolle, die ihren Mutterschutzurlaub antrat. Es ging um einen 6-monatigen Vertrag. Begeistert willigte ich ein, sah es aber als meine Pflicht an, hinzuzufügen, ich muss erwähnen, die Retore, dass ich bei der Stellenausschreibung vor 3 Jahren nicht genommen wurde, weil ich Kommunist war. Und das bin ich immer noch. Er sah mich an und sagte, das interessiert doch keinen. Diese veränderte Grundeinstellung hatte einen sehr einfachen Grund. Der Direktor der RAI hatte gewechselt. Zur Zeit meiner Prüfung für die Stelle war es ein gewisser Filiberto Guala gewesen, der dann später Trappistenmönch wurde. Ihm war ein Mann mit sehr viel liberaleren Ansichten gefolgt, Dottore Marcello Rodino. Bevor Cesare Lupo mich aus seinem Büro entließ, warnte er mich. »Passen Sie auf, wer einmal in die RAI eintritt, kommt nur schwer wieder heraus.« Eine zutreffende Prophezeiung. Der 6-monatige Vertrag wurde um weitere 6 Monate verlängert, dann um 1 Jahr. Kurzum, als ich das Pensionsalter erreichte, war ich immer noch bei der RAI und hatte dort fast immer Aufgaben bekommen, die mir sehr gefielen. Weißt du, Mathilda, diese stabile Arbeitssituation beruhigte mich sehr. Sie gab meinem Leben eine gewisse Konstanz und trug dazu bei, meine abrupten Stimmungswechsel etwas abzumildern. Aber natürlich lag das nicht nur an der Arbeit. Ich hatte als Mann viel Glück. Dass meine Ehe so lange gedauert hat, verdankt sich hauptsächlich der Intelligenz, dem Verständnis und der Geduld von Rosetta. Unsere Beziehung hat sich nie durch ein äußeres Ereignis verändert. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Die Geburt unserer drei Töchter und die Tatsache, dass in der Wohnung nebenan die beiden Schwiegermütter lebten, wundersamerweise gute Freundinnen, ließen Rosetta und mir ab einem bestimmten Moment kaum mehr Zeit, miteinander allein zu sein und uns persönlich auszutauschen. Also griff ich zu einer List. Heimlich, ohne dass es jemand wusste, mietete ich ein Pied-à-terre, richtete es ein und erzählte dann Rosetta davon. Dort kamen wir am Nachmittag ein paar Stunden zusammen, wie ein heimliches Liebespaar. Und am Abend plauderten wir beim Essen, als hätten wir uns nicht noch vor wenigen Stunden gesehen. Rosetta war das Rückgrat meines Daseins und ist es immer noch. Während meiner Arbeit als Theaterregisseur war mir ihr Urteil wichtiger als das der Kritiker. Es gibt keine einzige Zeile, die sie nicht gelesen hat, bevor ich sie veröffentlichen ließ. Immer habe ich ihre klugen, treffenden Ratschläge befolgt, was dazu führte, dass ich manchmal Dutzende Seiten meiner Romane umschreiben musste. Als bei der RAI das zweite Fernsehprogramm ins Leben gerufen wurde, engagierte mich Angelo Romano und so wechselte ich vom Radio zum Fernsehen, um dort als Produktionsbeauftragter zu wirken, das heißt als Verantwortlicher für bestimmte Programme. Mein Debüt waren die ersten 8 Komödien von Eduardo De Filippo, damals in Schwarz-Weiß. Auf diese erste Arbeit folgten viele andere, darunter 2 große, für das Fernsehen verfilmte Romane, Die Tochter des Kapitäns von Puschkin und Luisa San Felice, dessen Drehbuch nach dem Roman von Dumas eigens für das Fernsehen geschrieben worden war. Außerdem hatte ich die Produktionsleitung bei einem ziemlich schwierigen Experiment inne, der Fernsehaufführung einiger Stücke des sogenannten absurden Theaters, also Beckett, Pinter, Adamov, Ionesco. Während meiner gesamten Karriere bei der RAI habe ich immer sowohl für die Radiosender als auch für das Fernsehen Regie geführt. Als Orazio Costa den Lehrstuhl für Regie an der Accademia Nazionale d'Arte Drammatica verließ, sah er mich als seinen Nachfolger vor. Um ehrlich zu sein, erstaunte mich das sehr. Orazio hatte in den Jahren seiner Lehrtätigkeit an der Akademie sehr talentierte Regisseure ausgebildet, die seiner Vorstellung vom Theater treu ergeben waren, wie zum Beispiel Mario Ferrero oder Giacomo Colli. Er selbst war Schüler und Regieassistent von Jacques Copeau gewesen, der eine geradezu religiöse, gelegentlich sogar mystische Auffassung von Theater hatte. Meine Ideen waren dagegen sehr viel weltlicher, bodenständiger. Kurzum, von allen Schülern Costas war ich der am wenigsten treue gewesen. Darum konnte ich mir nicht erklären, dass er mich zu seinem Nachfolger auf dem begehrten Lehrstuhl machen wollte. Im Laufe der Jahre waren wir Freunde geworden. Er war oft bei mir zu Hause, wurde sogar der Taufpate meiner ersten Tochter. Wir schätzten uns sehr, doch ich wagte nicht, ihn zu duzen, obwohl er mich wiederholt dazu aufgefordert hatte. Als ich ihn bat, mir zu erklären, warum er mich als Nachfolger wollte, bewies er sein außergewöhnliches Gedächtnis, indem er mich an seinen Satz vor vielen Jahren erinnerte. Mit den Ansichten eines anderen Menschen nicht einverstanden zu sein, bedeutet keineswegs, dass sie nicht intelligent genug oder unbegründet sind. Und so kam es also, dass ich 17 Jahre lang Regie und Schauspiel gelehrt habe. Darum möchte ich an dieser Stelle ein paar Worte über meine Methode sagen. Das Regiestudium an der Akademie dauerte 3 Jahre. Und für das erste Jahr wurden nur 3 Plätze vergeben. Das bedeutete, dass die Anzahl meiner Studenten in allen 3 Studienjahren immer höchstens 9 betragen würde. Doch weil ich sehr streng bei den Aufnahmeprüfungen war, nahm ich meist nur 2 oder einen Studenten auf und blieb weit unter dieser Quote. Warum ich so anspruchsvoll war? Weil ich immer einen sehr hohen Begriff von der Theaterregie hatte. An extravagante Regieeinfälle habe ich nie geglaubt und noch weniger an die künstlichen Feuerwerke, die man auf der Bühne nur allzu leicht abfackeln kann. Für mich war der Text eines Stückes alles. Die kritische Lektüre bildete die notwendige und entscheidende Basis für die Regie, für die zukünftige Inszenierung. Ich verlangte darum von den Studenten, auch von denen, die nicht sehr gebildet waren, dass sie begründete Ideen entwickelten, dass sie überzeugt waren von dem, was sie über die Texte sagten. War die Aufnahmeprüfung bestanden, versuchte ich, die Persönlichkeit jedes einzelnen Studenten so gut wie möglich zu verstehen. Seine Kenntnisse, seine Ziele, seine Weise, einen Text zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich sicher war, dass der Student von seinen Ideen überzeugt war, vermied ich ihm, meine Vorstellungen aufzudrängen, sondern half ihm, sein Konzept weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Aus meinem Unterricht sollten keine braven Schüler hervorgehen, die sich meiner Sichtweise auf das Theater sklavisch anpassten, sondern autonome Persönlichkeiten. Höchstens versuchte ich im Verlauf ihres Studiums, ihren Ideen ein paar Kratzer zu verpassen, um zu prüfen, wie widerstandsfähig sie waren. Aber ich war bereit, mich sofort zurückzuziehen und ihnen mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung zur Verfügung zu stellen, damit ihre Konzepte sich vervollkommneten. Das war die Basis meiner Lehre, einer Lehre zur Freiheit. 2 Jahre später war dann 1968 ein forderndes Jahr in jeder Hinsicht. Die revoltierende Jugend forderte eine andere Gesellschaft, die Gleichstellung von Mann und Frau, die Achtung individueller Freiheiten und ein sicheres Sozialsystem. Eines Tages kamen einige Studenten des Centro zu mir nach Hause, angeführt von einem der berühmtesten Schauspieler jener Zeit, Gian Maria Volonté. Ihre Kommilitonen hatten sich im Inneren des Centro verbarrikadiert und alle Dozenten weggejagt. Sie hatten eine Vollversammlung abgehalten, um Professoren ihrer Wahl für den neuen Lehrkörper zu bestimmen, und der erste Name, der fiel, war meiner. Der zweite, der von Dario Fo. Ich fühlte mich aufrichtig geehrt und nahm an. An meinem ersten Tag musste ich mehrere Absperrungen und Polizeikontrollen passieren, um ins Zentrum zu gelangen. In der Vorhalle hatte immer eine große Uhr an der Wand gehangen, die den Beginn und das Ende jeder Vorlesung anzeigte. Das Erste, was ich nun erblickte, war diese arme Uhr, die jemand herausgerissen, in eine Ecke geworfen und durch ein schwarzes Brett ersetzt hatte. Ich begab mich in den Lehrsaal für Regie und fand dort 2 Studenten, die in Schlafsäcken lagen, vor. Um sie nicht zu stören, ging ich in einen anderen Raum, hinterließ aber zuvor auf dem schwarzen Brett die Nachricht, dass Camilleri angekommen und bereit sei, seine Vorlesung zu halten. Niemand erschien. Also kündigte ich auf dem schwarzen Brett an, dass ich am nächsten Tag um 9 Uhr mit meinen Vorlesungen beginnen würde. Am Tag darauf erschien der erste Student um 11. Ich hatte in der Zwischenzeit ein ganzes Päckchen Zigaretten geraucht. Wir sprachen eine Weile über die Situation, dann hinterließ ich wieder dieselbe Ankündigung auf dem schwarzen Brett und ging nach Hause. Am folgenden Tag kamen sie zu zweit, aber nicht vor 10:30. Also hängte ich folgende Bekanntmachung an das schwarze Brett: Unterschied zwischen Revolutionär und Schuft. Der Revolutionär reißt die Uhr von der Wand und zerstört sie, erscheint aber 5 Minuten vor Vorlesungsbeginn. Der Schuft reißt die Uhr von der Wand und erscheint mit 2 Stunden Verspätung. Camilleri macht morgen einen letzten Versuch. 9:00 Uhr Vorlesungsbeginn in der Aula. Natürlich fand ich am nächsten Tag um 9:00 Uhr alle 5 Regiestudenten in der Aula vor. Etwa 20 Jahre lang habe ich gearbeitet, ohne mich einen Moment lang zu schonen. Ich habe Regie am Theater geführt, im Fernsehen, im Radio. Ich habe unterrichtet, Artikel für Fachzeitschriften und Zeitungen geschrieben. Aber dieses intensive Arbeiten hatte eine schmerzliche Kehrseite. Ich konnte nicht bei meinen Töchtern sein, die unterdessen heranwuchsen. Ich war zu oft außer Haus. Und den überzeugendsten Beweis dafür bildet der Aufsatz zum Thema »Mein Vater«, den deine Großmutter Andreina damals in der Grundschule schrieb. »Wenn mein Vater nach Hause kommt, streitet er mit meiner Mutter. Dann schließt er sich in seinem Arbeitszimmer ein und liest Drehbücher. Abends geht er wieder raus und kommt erst am nächsten Tag wieder. Manchmal kann er auch die Waschmaschine in Gang bringen.« Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass Rosetta und ich gerade in dieser Zeit sehr glücklich miteinander waren. Was Andreina für Streit hielt, waren aus meiner Sicht ganz normale familiäre Diskussionen. Es stimmte, dass ich abends wegging, um im Theater zu proben. Doch um Mitternacht, wenn das Kind schlief, war ich wieder zu Hause. Darum kam ich ihrer Ansicht nach erst am nächsten Tag zurück. Es stimmte auch, dass ich die Waschmaschine in Gang bringen konnte. Sie funktionierte nicht gut und blieb manchmal stehen. Ich hatte entdeckt, dass ich ihr an einer bestimmten Stelle einen Tritt verpassen musste. Außerdem bügelte ich oft, was deine Großmutter aber nicht wusste. Und ich schwöre, dass mein Beitrag zum Familienleben sich nicht darauf beschränkte. Ein guter Großvater bin ich jedoch auf jeden Fall gewesen. Ein so guter Großvater, dass meine Töchter mir Eifersuchtsszenen nicht erspart haben. Von frühester Kindheit an hatten meine Enkel jederzeit Zugang zu meinem Arbeitszimmer, wo sie spielen durften, ohne dass es mir auf die Nerven ging. Ja, ich hörte ihre Lebenszeichen sogar gerne. Und wenn sie ihre Energie in meinem Zimmer freien Lauf ließen, war das ansteckend und ließ mich besser schreiben. Sie durften auf den Tisch klettern oder, was häufiger vorkam, unter meinem Schreibtisch spielen und mich unterbrechen, wann immer sie wollten. Jedes Mal blieb ich völlig ungerührt, fühlte mich nicht im geringsten gestört, so dass meine Frau eines Tages sagte, »Du bist kein Schriftsteller, du bist ein Kriegsberichterstatter.« Du kannst dir also vorstellen, liebe Mathilda, wie glücklich ich war, als ich erfuhr, dass auch du unter meinem Schreibtisch angekommen warst. Doch zurück zum Theater, das meinen Charakter grundlegend veränderte. Bei meinen ersten Regiearbeiten gab es zwischen mir und den Schauspielern noch heftige Auseinandersetzungen. Ich las den betreffenden Text dutzende Male und machte mir dabei Notizen über die Figuren. Ich sah das Werk immer im Kontext mit anderen Schriften des Autors und Dramatikern seiner Zeit. Zu einem bestimmten Zeitpunkt geschah stets etwas Merkwürdiges. Ich hatte mir den Text so intensiv angeeignet, dass die Figuren aus dem Buch aufstanden und anfingen, wie Geschöpfe aus Fleisch und Blut im Zimmer herumzugehen. Erst wenn das geschehen war, fühlte ich mich bereit, mit der Regiearbeit anzufangen, und erst dann setzte ich mich mit den Schauspielern zusammen. Durch diese gründliche Vorbereitung war in meinem Kopf ein starres Schema entstanden, von dem ich nicht abweichen wollte. Also bestand meine Regiearbeit in dem Gebot, sich bedingungslos an meine Vorstellungen zu halten. Sie erlaubte keine Seitenwege. Doch das war natürlich ein Fehler, denn ich ließ außer Acht, dass der Schauspieler ein Mensch mit eigenen Ideen ist und ebenfalls über eine lange Bühnenerfahrung verfügt. Einmal versammelte ich alle Schauspieler auf der Bühne, und weil ich unzufrieden war, tadelte ich sie nicht nur streng, sondern mir entwischte in der Erregung auch die eine oder andere Beleidigung. Wir probten weiter. Unter den Schauspielern war ein 80-jähriger Komiker, Aristide Baghetti, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Star des komischen Theaters gewesen war. Da er in meiner Nähe wohnte, hakte ich mich jede Nacht nach den Proben bei ihm unter und begleitete ihn bis zu seiner Haustür. An jenem Abend fühlte ich mich aus Achtung vor seinem fortgeschrittenen Alter verpflichtet, ihn um Entschuldigung für die hässliche Szene zu bitten, die ich den Schauspielern gemacht hatte. Er sagte, »Wissen Sie, Dottore, wenn wir nicht tun, was Sie wollen, liegt das nicht daran, dass wir irgendwas Eigenes machen wollen, sondern dass wir Sie nicht immer verstehen. Sie sind ein gebildeter junger Mann, wir aber wissen nicht so viel. Sie gebrauchen Wörter und Ausdrücke, die uns manchmal fast unverständlich sind. Wenn Sie mehr mit uns sprechen würden, wenn Sie am Ende Ihrer Ausführungen eine Frage stellen würden wie in der Schule, habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Dann wäre die Antwort nein. Aber wir würden anders antworten, wenn Sie die Geduld hätten, uns Ihre Ideen so lange zu erklären, bis sie uns endlich klar sind. Sie werden sehen, dann werden Sie mit uns zufrieden sein. Ich gestehe dir, dass ich in jener Nacht nicht schlafen konnte. Baghettis Worte waren für mich nicht nur eine Lektion in Sachen Theaterregie, sondern auch eine Lehre fürs Leben. Von dem Moment an wurde das Gespräch mit anderen Menschen ein grundlegendes Element meines Daseins. Und wenn mir das eine oder andere Mal eine gute Regiearbeit gelungen ist, dann deswegen, weil Baghettis Worte nie verklungen sind. Nach all diesen Jahren verspürte ich allmählich eine gewisse Theatermüdigkeit. Die Arbeit gefiel mir noch, aber Ich war es leid, Geschichten zu erzählen, die andere erfunden hatten, Worte zu gebrauchen, die andere aufgeschrieben hatten. Wie ich dir schon sagte, hatte ich als junger Mensch Gedichte und Erzählungen veröffentlicht und dafür Anerkennung bekommen. Doch das Theater hatte meine schriftstellerische Tätigkeit abrupt beendet. Das Regiestudium und dann die Arbeit als Regisseur nahm mich völlig in Beschlag, so dass ich lange Zeit kein Interesse mehr am Schreiben hatte. Doch irgendwann erwies sich die poetische und narrative Ader, die ich schon endgültig begraben glaubte, als eine Art unterirdischer Fluss, der nicht versiegen wollte. Und auf einmal ergab sich die Gelegenheit, eine eigene Geschichte zu erzählen. Das geschah genau in einer für mich persönlich höchst dramatischen Situation. Mein Vater, der zusammen mit meiner Mutter aus Sizilien nach Rom gezogen war, um seinem Sohn und den Enkelinnen nahe zu sein, erkrankte schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein paar Tage später teilten die Ärzte mir mit, dass ihm nur noch wenige Monate blieben. Auf diese Nachricht war ich ganz und gar nicht vorbereitet. Sie erschütterte mich zutiefst. Und wie sollte ich das meiner Mutter erklären? Ich verließ die Klinik und ging erstmal in eine Bar. Es war 3 Uhr nachmittags. Ich begann an einem Flipperautomaten zu spielen. Ich spielte bis 8 Uhr abends, war 5 Stunden auf nichts anderes konzentriert. Aber danach fühlte ich mich bereit, die kommenden Tage zu überstehen. Ich sagte alles ab, womit ich gerade beschäftigt war, und leistete Papa auch nachts Gesellschaft in seinem kleinen Einbettzimmer, in das ich einen Sessel für mich hatte stellen lassen. Papa fand keinen Schlaf, und so verbrachten wir die Nächte, indem wir über unser Verhältnis sprachen, unsere Missverständnisse und Zwistigkeiten klärten, kurz uns einer dem anderen ohne Scham offenbarten. Trotz der traurigen Umstände ließen diese Nächte uns beide versöhnt und heiter zurück. Als wir die langwierigen, hart errungenen Klärungen hinter uns hatten, bat Papa mich, ihm eine Geschichte zu erzählen. Ich gestand ihm, dass ich mich seit ein paar Monaten mit dem Gedanken trug, einen Roman zu schreiben. Papa reagierte erfreut und erstaunt zugleich. »Du hast doch bisher nur Gedichte und Kurzgeschichten verfasst. Warum möchtest du jetzt einen ganzen Roman schreiben?« »Vielleicht sei es die lange Theatererfahrung, die mich zu diesem großen Schritt bewege«, sagte ich. Und ich begann, ihm die Handlung zu erzählen. Danach nahm Papa mir ein Versprechen ab. Ich sollte diese Geschichte ganz genau so schreiben, wie ich sie soeben erzählt hatte. Wie hatte ich sie denn erzählt? Ich hatte unsere Art zu sprechen, also eine Mischung aus sizilianischem Dialekt und Hochitalienisch benutzt, wie sie das Kleinbürgertum Siziliens verwendet. Pirandello bemerkte einmal in einem Essay scharfsinnig, von einer Sache vermittelt die Hochsprache den Begriff, der Dialekt aber das Gefühl. Tatsächlich griffen wir zum Italienischen, wenn wir eine Situation förmlicher gestalten, jedes Gefühl aus ihr heraushalten wollten. Wann immer es aber um Gefühlsbekundungen ging, um den Wunsch nach Nähe, Vertrautheit oder wenn wir unseren Worten mehr Nachdruck verleihen wollten, dann sprachen wir im Dialekt.
Rolf Nagel mit der 3. von 5 Folgen aus Brief an Matilda, ein italienisches Leben von Andrea Camilleri. Das Buch ist 2019 im Kindler Verlag erschienen. Die Aufnahme mit Rolf Nagel entstand bei Goyalit. Und diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter. Thank you.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Bundesregierung will heute beschließen, dass die Stromsteuer für rund 600.000 industrienahe Unternehmen gesenkt wird. Nach Angaben von Wirtschaftsministerin Reiche sollen auch private Verbraucher entlastet werden durch niedrigere Stromnetzentgelte. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Um die Entgelte zu senken, plant der Bund einen Zuschuss an die Netzbetreiber. 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Den Zuschuss will das Kabinett heute beschließen. Was das für private Haushalte bringt, hängt unter anderem davon ab, an welches regionale Verteilernetz sie angeschlossen sind. Auf Anfrage der Grünen heißt es vom Wirtschaftsministerium, dass private Verbraucherinnen und Verbraucher um bis zu 3 Cent pro Kilowattstunde Strom entlastet werden sollen. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD angekündigt, außerdem die Stromsteuer für alle zu senken. Davon sind sie aber erst einmal abgerückt.
Das Kabinett plant außerdem, ein neues abgeschwächtes Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen,